Liebe Hörer von Strandkorbgedöns, das wird jetzt der längste Cold Opener, den es je in einer Folge von Strandkorbgedöns gab. Wir sind wieder zurück. Ich freue mich, dass wir endlich wieder Folgen veröffentlichen können. Der Grund, warum es so lange gedauert hat, bis die nächste Folge jetzt kam, war, dass Lutz aus verschiedenen Gründen verhindert war, den Schnitt und die Nachbearbeitung der Folgen zu machen. Und wir waren bis jetzt davon ausgegangen, dass Lutz das aber irgendwann wieder hinbekommt und wieder dabei sein kann. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass das nicht so ist. Lutz ist also nicht mehr Teil des Teams Strandkorbgedöns. Das bedeutet natürlich auch, dass die Qualität der Folgen wieder auf das alte Maß zurückgeht, wie es war, bevor Lutz mit dabei war. Ganz am Anfang. Und ich habe mir gedacht, warum auch nicht? Es gibt wieder die alte Hintergrundmusik. Es ist wieder so, wie es ganz am Anfang war. Ihr wisst, ich bin kein Perfektionist. Da stehe ich zu. Und jetzt sind wieder einige Versprecher und Pausen und kleine Fehlerchen drin. Aber in diesem Podcast geht es ja nicht darum, perfekte Arbeit abzuliefern oder ein perfektes Werk zu erschaffen, sondern über Genuss und Entspannung zu reden. Und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei, auch wenn sich die Qualität wieder etwas verändert. Zum Anfang hin. Ja, das war aber nicht der einzige Grund, warum es länger gedauert hat. Warum es außerdem länger gedauert hat, das werdet ihr beim Hören dieser Folge erfahren. Da gibt es auch ein paar traurige Dinge zu erzählen, die auch mich selbst daran gehindert haben, etwas aufzunehmen. Aber jetzt sind wir wieder da und jetzt geht's weiter. Und schon bald nach dieser Folge wird auch der dritte Teil von Questions and Answers mit Eagle Pipe erscheinen, was auch bereits aufgenommen wurde. Die Folge, die ihr gleich hören werdet, habe ich schon vor längerer Zeit aufgenommen. Die nächste Folge, die danach kommt, wird aber wieder ganz aktuell sein. Ja, ich freue mich, dass es endlich weitergeht. Und jetzt hört ihr was über einen Besuch bei Pfeifenhuber und einen legendären Tabak, den Dunhill Standard Mixture und vieles mehr. Viel Spaß bei Strandkorbgedöns.
Are you ready? Smoke the pot.
Will you sit down and relax and simply have a good time? Set aside your fear and your greed, and simply live the moment, and you'll see you're free.
Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Heute ist Sonntag, der 29. Mai 2022 und es ist 11.13 Uhr. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hören werdet. Es kann sein, dass es noch etwas dauert, aber wir sind endlich zurück, wenn du diese Folge hörst. Ja, wir hatten im Strandkorb-Gedöns-Team einige Unpässlichkeiten. Also von persönlicher Krankheit bis zur Krankheit von Angehörigen und notwendigen Maßnahmen, die ergriffen werden mussten, ging es im ganzen Team ganz schön heiß her. Und deswegen hatten wir eine ganze Zeit lang keine Zeit, zusammen eine neue Folge zu produzieren. Jetzt ist es endlich wieder soweit und ich hoffe, dass es jetzt auch wieder regelmäßig klappt, dass wir jede Woche eine Folge hochladen können. Ich freue mich wahnsinnig, endlich mal wieder eine Folge aufzunehmen und wieder dabei sein zu können. Und ich freue mich natürlich, dass ihr auch wieder dabei seid. Ja, und es gibt einige Sachen, die ein bisschen neu sind jetzt. Wir haben uns überlegt, wir machen immer, wenn ein Abschnitt sozusagen endet in der Folge, eine kleine Einblendung von Musik. Das hört sich dann so an.
Ja,
Ja, und damit wären wir dann auch schon am Ende des ersten Abschnitts, denn im ersten Abschnitt erzähle ich euch immer erstmal, was es Neues im Podcast gibt, was sich da verändert, und das habe ich hiermit getan, also diese kleine Einblendung zwischen den Themen, die ist neu, die haben wir uns überlegt, das war Birgits Idee und die fand ich ganz gut und deswegen haben wir das gleich in die Tat umgesetzt. Ja, und dann kommen wir auch direkt zum Tabak, den wir heute besprechen. Und das ist der Tabak Dunhill Standard Mixture. Ich habe euch ja erzählt, wie ich an den Tabak rangekommen bin. Glücklicherweise hatte Tabak Trend in Kiel noch ein bisschen Dunhill Tabake da. Unter anderem eben auch den Standard Mixture. Ich habe ja im Podcast mal an irgendeiner Stelle erzählt, dass es bei Tabak Trend noch Dunhill Tabak gibt. Jetzt hatte ich nochmal nachgefragt und jetzt gibt es nur noch 2 Dosen. Das heißt, entweder einer von euch beim Zuhören hat die Gelegenheit ergriffen und hat zugeschlagen oder jemand anderes ist einfach auf die Idee gekommen, nochmal bei Tabaktrend zu fragen, ob er vielleicht Dunhill Tabak da hat. Auf jeden Fall hat er jetzt nur noch 2 Dosen. Die lasse ich da auch, denn ich finde, man muss bei Tabaken auch immer mal sagen, okay, es gibt sie nicht mehr und es gibt noch viele andere gute und einfach Schwamm drüber, ja. Ich finde das immer so eine Sache mit diesem Hinterherweinen alter Marken, die es nicht mehr gibt. Das macht Spaß, wenn man sie sammelt, wenn man sagt, ich lege es drauf an, von diesen alten Dosen noch eine in meinen Besitz zu bringen, dann kann das so eine Art Hobby sein, dann macht es bestimmt auch Spaß, aber ich finde es halt schade, wenn man jetzt irgendwie Trübsal bläst und sagt, ach, es gibt diesen wunderbaren Tabak von früher nicht mehr. Denn wenn man mal ehrlich ist, auf dem deutschen Markt gibt es wirklich sehr, sehr viele sehr, sehr gute Pfeifentabake und so groß ist der Unterschied ja nun auch nicht, wenn man sich das genau überlegt. Denn es gibt schon wirklich sehr, sehr viele gute Tabake und den Unterschied zum Beispiel zwischen Dunhill und Peterson, ob man den wirklich schmeckt, das werde ich noch ausprobieren, wenn ich die Peterson Standard Mixture direkt im Vergleich probiere, aber ich glaube, der Unterschied ist so klein, dass man ihn, wenn, dann nur im direkten Vergleich bemerkt. Und Es hat ja auch was Schönes, wenn man sagt, ja, ich rauche jetzt die Peterson Standard Mixture. Ja, die Dunhill Standard Mixture habe ich noch besser in Erinnerung, aber die ist auch sehr gut. Ja, dann hat man halt so ein bisschen so ein nostalgisches hinterher, ja, Wünschen. Aber ich persönlich empfinde es nicht irgendwie als belastend oder als schwierig, sondern eher als eine schöne Erinnerung an die gute alte Zeit, wie man sie ja so oft hat. Obwohl, wenn man ehrlich ist, man neigt dazu, die Vergangenheit zu verklären. Man neigt dazu, zu denken, dass früher alles besser war, aber wenn man mal genauer hinguckt, war es in früheren Zeiten auch nicht wirklich besser als jetzt. Da gab es andere Probleme. Hallo Mini, komm Mini Min, komm. Da gab es andere Probleme, man neigt nur dazu, die schlechten Sachen eher zu vergessen als die guten und deswegen denkt man immer, früher war alles besser. Ja, und dann muss ich noch eine sehr, sehr traurige Mitteilung machen, die auch mit daran schuld ist, bevor ich jetzt den Tabak bespreche. Das fällt mir gerade noch ein, weil sich die Mini zu Wort meldet. Ich hatte es wieder verdrängt, aber ich muss euch eine sehr traurige Mitteilung machen, die auch damit zu tun hat, dass wir so lange nicht aufgenommen haben, weil ich einfach in der Situation nicht so wirklich Lust hatte, eine Folge von Strandkorbgedöns aufzunehmen. Das schiebe ich jetzt einfach mal so dazwischen. Die Mini hat Krebs. Die Mini hat einen Tumor im Mäulchen und der wächst leider sehr schnell. Sie hatte ja sehr, sehr viel abgenommen und ich hatte mich gefragt, was dahinter steckt. Wir hatten alle möglichen Diagnostik gemacht, wir hatten Röntgen gemacht und Ultraschall vom Bauch und Blut abgenommen, das ganze große Profil und nichts hat sich gezeigt und wir haben gesagt, na gut, dann hat sie nichts Schlimmes, Gott sei Dank. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass die Mini krank ist, ne? Und sie war ständig verschnupft und hat irgendwie so genießt und so komischen Kopf schief gehalten. Wir haben immer gedacht, naja, dann hat sie halt irgendein Herpesvirus, irgendwas, irgendeine chronische Infektion. Aber sie hat halt immer weiter abgenommen und das Verhalten wurde immer auffälliger. Und dann haben wir irgendwann gedacht, es könnte an den Zähnen liegen und dann sollte sie an dem Zahn operiert werden und dabei ist dann ein Tumor im Rachen aufgefallen. Das ist sehr, sehr schlimm. Wir werden uns von der Mini bald verabschieden müssen. Auf der anderen Seite freue ich mich über jede Minute, die sie noch hier ist, weil im Moment frisst sie noch ganz normal und freut sich ihres Lebens und hält halt nur den Kopf beim Fressen schief und hat keine Schmerzen. Offensichtlich liegt ganz entspannt immer in ihrem Sessel, wo sie immer liegt, und habt ja gerade gehört, guckt auch hier mal vorbei, wenn ich aufnehme. Also die Mini ist noch bei uns. Ich weiß aber nicht, wie viele Folgen die Mini noch da sein wird. Sie ist 17 Jahre alt. Katzen werden ja in der Regel gar keine 17 Jahre. Insofern ist es ja jetzt kein absolutes es ist schon erschreckend, aber es ist nicht völlig überraschend, dass eine 17 Jahre alte Katze auch irgendwann sterben muss. Aber es ist schon, also für mich, ich spreche jetzt mal aus, ganz ehrlich zu euch, für mich ist es ganz schlimm. Für mich ist es so schlimm, wenn eine Katze, die ich 17 Jahre lang bei mir hatte und zu der ich eine Beziehung aufgebaut habe, wenn die sich verabschiedet, das ist für mich also schlimmer, als wenn irgendein Verwandter aus der Familie, den ich nur alle 10 Jahre mal sehe, verstirbt. Da bin ich ganz ehrlich, das ist einfach ganz schrecklich. Aber wir wollen der Mini, solange sie noch bei uns ist und solange sie noch mitmachen kann, doch einfach unsere Aufmerksamkeit und unsere Zuwendung schenken. Ja, jetzt ist es raus. Das war auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, weil ich nicht so wirklich Lust hatte aufzunehmen. Aber jetzt kommen wir weiter. Wir machen weiter mit dem Dunhill Standard Mixture. Der Dunhill Standard Mixture ist ein extrem guter, leckerer, solider Tabak. Findet Mini auch. Und zwar heißt er Standard Mixture. Ja, Standard Mixture, weil er einfach ein Tabak ist, den man, so sehe ich das, wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit rauchen kann. Es ist kein Problem, den zum Frühstück zu rauchen, am Tag, tagsüber und zum Schlafen gehen. Er ist einfach ein idealer Tabak, denn er kann alles. Für mich zumindest. Er ist würzig und intensiv im Geschmack. Er ist mit Latakia, was für mich persönlich ein Bonus ist, weil ich halt Latakia-haltige Tabake besonders gern mag. Er ist kräftig vom Nikotin her, so dass man ihn deutlich spürt vom Nikotin her, so dass es wirklich so ein bisschen im Hals kratzt beim Schlucken, also schon deutlicher Nikotinanteil. Ja, und ich habe die Dose in Windeseile aufgeraucht. Ne? Ich hatte die Dose Dunhill Standard Mixture innerhalb von anderthalb, zwei Wochen leer. Also ich habe den jeden Tag geraucht und fand ihn einfach sehr, sehr lecker. Und ich habe halt auch überlegt, welches Essen würde diesen Tabak am besten abbilden. Und da musste ich gar nicht lange überlegen. Ich habe mir ein Essen ausgesucht, was ich zu jeder Tages- und Nachtzeit essen könnte. Naja gut, okay, zum Frühstück wäre vielleicht ein bisschen ungewöhnlich unorthodox, aber ich sag's trotzdem mal, Pommes rot-weiß. Ja, also Pommes mit Mayo und Ketchup, das ist so ein Essen, das einfach immer geht und das unheimlich lecker ist und wo man sich immer wieder drauf freut. Naja, zum Frühstück vielleicht nicht so. Ich muss auch sagen, diese kräftige Mischung habe ich doch selten irgendwie gleich morgens früh vor der Arbeit geraucht oder als erstes am Tag. Aber das passt halt ganz gut. Pommes rot-weiß, Dunhill Standard Mixture. Aber wie gesagt, ich habe vor, auch den Peterson Standard Mixture in nicht allzu naher Zukunft zu probieren und zu schauen, ob der nicht genauso gut ist. Denn, also, ich hatte früher auch den Dunhill Nightcap oft und habe jetzt immer den Peterson Nightcap, und in meiner Erinnerung sehe ich da keinen Unterschied. Ich bin mal gespannt, ob ich bei der Peterson Standard Mixture einen deutlichen Unterschied spüren werde. Ja, und das war es eigentlich schon alles, was ich euch zu dem Dunhill Standard Mixture erzählen möchte. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, was machst du uns hier den Mund wässrig, wir kommen noch gar nicht mehr an den Tabak dran. Da kann man so und so zu stehen. Also einerseits finde ich Reviews oder Besprechungen von Tabaken, die es nicht mehr gibt, schon ein bisschen mehr oder weniger irrelevant für die meisten Hörer, weil sie sagen, kann ich nicht mit anfangen, kann ich eh nicht probieren. Auf der anderen Seite finde ich es selbst, wenn ich solche Reviews sehe, auch sehr interessant zu hören, weil ich denke, naja, wenn ich den Tabak schon nicht selbst probieren kann, ist es doch schön, wenn mir jemand anders was darüber erzählen kann. Und insofern habe ich gedacht, erzähle ich euch mal davon und bin nach wie vor sehr froh, dass ich die Dose noch gefunden habe. Es ist jetzt aber auch gut. Ich brauche keinen weiteren Dunhill Standard Mixture. Es war ein schönes Erlebnis, war eine schöne Dose, aber er ist jetzt auch nicht so viel besser als alle anderen Tabake, die ich kenne, dass ich sagen würde, schade, dass es den nicht mehr gibt. Es gibt viele, viele, sehr, sehr viele gute andere, sehr gute Tabake. Insbesondere muss ich nochmal praktisch Werbung machen, beziehungsweise Werbung ist es ja nicht, weil ich nicht dafür in irgendeiner Weise gesponsert oder bezahlt oder sonst irgendwie vergünstigt werde. Aber ich muss schon sagen, dass die Tabake von Tabak Trend mir persönlich sehr, sehr gut schmecken. Die sind natürlich alle Latakia-haltig und man weiß bei keinem so richtig, was drin ist. Ne? Man kann natürlich bei Tobacco Reviews nachgucken. Bei tobaccoreviews.com sind aber nur zwei von den Tabaken von Tabak Trend aufgeführt. Und naja, letztlich sind das ja auch nur Äußerungen von anderen Rauchern, die erzählen, wie sie den Tabak fanden, die eine Bewertung abgeben. Das ist ja auch jetzt nicht objektivierbar richtig, was da steht, wenn man mal ehrlich ist. Man denkt immer so, das ist die ultimative Suchplattform, wo man jeden Tabak explizit genau aufgeschlüsselt dargestellt bekommt. Man muss auch immer mal schauen, wie viele Reviews da überhaupt gemacht wurden. Ne? Bei manchen von diesen Tabaken sind da nur 3 Reviews. Da haben 3 Leute irgendwas dazu geschrieben, was sie selber denken, was im Tabak drin ist und wie er schmeckt und wie er mild oder stark oder kräftig oder leicht ist. Aber das ist ja auch nur eine subjektive Meinung von anderen Pfeifenrauchern. Aber Tabaktrend selbst sagt immer nur eine würzige Mischung aus verschiedenen Tabaken und das war's eigentlich. Ne? Und das ist so ein bisschen der Nachteil. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das der Punkt ist, warum die Tabake von Tabaktrend nicht so besonders bekannt sind, weil man eben nicht so wirklich nachvollziehen kann, was ist da jetzt eigentlich drin. Ist da Orient drin oder nicht? Ist da Virginia Latakia oder ist es Virginia Orient Latakia? Ist da noch Black Cavendish mit drin? Ist da noch Perique mit drin? Man weiß es einfach nicht. Man weiß einfach nur, ja, ist eine wohlschmeckende Mischung. Ja, und das kann natürlich ein bisschen irritierend sein. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, was rauche ich eigentlich gerade so? Das erzähle ich euch ja auch immer in jeder Folge, was ich gerade so rauche. Ich rauche nach wie vor kräftig und fast täglich den Dark Fragrant von Red Trace. Natürlich habe ich auch bei jeder Gelegenheit, wo ich andere Pfeifenraucher getroffen habe, gesagt, hier, ich habe einen Tabak mitgebracht, probier den doch mal aus, sag mir mal, wie du den findest, weil ich so begeistert bin von dieser Idee, den Black Cavendish so sehr in den Vordergrund und in den Mittelpunkt zu stellen. Und was soll ich sagen? Die Dose ist fast leer und eine 100 Gramm Dose in so kurzer Zeit aufzurauchen, das spricht schon dafür, dass ich den Tabak sehr, sehr gerne mag. Ansonsten habe ich aber auch von Tabak Trend verschiedene Mischungen geraucht. Den TW64 und den Trend 78er habe ich immer mal geraucht. Aber im Moment, da das Wetter wieder schöner wird und die Sonne rauskommt und es ab und zu mal richtig schön warm war, hatte ich tatsächlich auch mal wieder Lust auf aromatisierte Tabake. Und ich muss schon feststellen, ich habe den Aromaten bisher vielleicht ein bisschen Unrecht getan, denn es gibt unter den Aromaten tatsächlich Tabake, die herausstechen, die gut aromatisiert sind, die nicht diesen typischen Kaugummi-Geschmack, Frucht-Kaugummi-Geschmack haben, mit so ein bisschen chemischem Hintergrund, wie ich das zum Beispiel, also ich persönlich bei der Faun-Auenland-Reihe empfinde. Die finde ich doch, also bis auf die Evening Mixture, doch sehr gleich alle und irgendwie alle nach so billigem Kaugummi schmeckend. Also ist meine persönliche Meinung. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht, vielleicht habe ich irgendwas nicht verstanden. Sie sind ja sehr beliebt, viele Leute mögen die sehr gerne, meine Sache ist es nicht. Aber es gibt auch viele andere Aromaten von McBaron oder anderen Firmen, die erstmal unheimlich gut klingen, wo man denkt, naja, das klingt nach einem richtig interessanten Aroma und wo man aber doch immer den gleichen Kaugummi-Geschmack schmeckt. Also wirklich überhaupt nicht unterscheidbar. Und jetzt habe ich wieder ein paar gefunden, die ich tatsächlich sehr lecker finde. Bei meinem Besuch in München bei Pfeifenhuber habe ich nämlich mich lange durch die Tabake durchgerochen. Ich erzähle euch später noch mehr über den Besuch bei Pfeifenhuber, aber ich fange jetzt mal damit an, weil das ist einer der Tabake, die ich im Moment sehr, sehr viel rauche. Habe ich der netten Dame gesagt, ich würde gerne natürlich auch noch einen Tabak mitnehmen heute. Und dann fragte sie mich, was ich denn so gerne mag und dann sagte ich, naja, Latakia-haltige Mischungen mag ich sehr gerne, die rauche ich am meisten. Und dann zeigte sie mir alle ihre Latakia-haltigen Mischungen, zum Teil mit etwas Aroma, zum Teil ohne. die haben alle sehr, sehr gut geduftet und ich habe mir vorstellen können, dass ich sie wahrscheinlich sehr mag. Und als ich so am Durchprobieren und am Durchschnuppern war, habe ich dann gemerkt, naja, aber das ist was, was ich sowieso die ganze Zeit rauche und das wäre jetzt nichts Besonderes, das wäre kein besonderes Andenken aus meinem Besuch bei Pfeifenhuber. Wie ist es eigentlich, was haben Sie denn für Aromaten da? Lassen Sie uns doch mal nach den Aromaten gucken, vielleicht ist da was dabei, was Besonderes ist, vielleicht ein Lakeland, vielleicht irgendwas in der Richtung, was ich sonst noch nicht so häufig habe, dass ich sagen kann, ich habe was, was mich an München erinnert. Und dann haben wir so durchgeschnuppert und die ersten 20, die sie mir gezeigt hat, gefühlt 20 waren es vielleicht nicht, aber vielleicht auch 5 oder 10, keine Ahnung, habe ich dann gesagt, naja, das riecht halt alles so, wie Aromaten so riechen und ich habe das Gefühl, das schmeckt dann wieder so nach Kaugummi und nee, will ich lieber doch nicht. Bis sie dann irgendwann sagte, möchten Sie vielleicht mal einen Tabak mit Kaffeearoma probieren? Und da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil man könnte schon sagen, dass ich Tabake mit Kaffeearoma regelrecht sammle. Also ich bin sehr hinterher, Tabake zu finden, die nach Kaffee schmecken. Und dann zeigte sie mir die Nobleman's Mixture. Ich habe nie von gehört gehabt vorher. Und die duftete total intensiv nach Kaffee und Vanille. Und zwar nach so einer Art Cappuccino mit leichtem Vanillearoma, aber schon mit einem deutlichen Kaffeearoma drin. Und dann sagte ich, okay, den nehme ich, das ist mein Tabak. Und dann sagte ich, okay, dann möchte ich gerne den Tabak gleich probieren. Haben Sie was da, womit man die Dose hier öffnen kann? Und dann sagt sie, brauchen Sie nicht, nehmen Sie welchen von unseren. Dann habe ich mir die Pfeife gefüllt mit dem Nobleman's Mixture, der da im Laden stand. Der hatte auch genau die richtige Feuchtigkeit schon, weil der schon so lange offen war. Das heißt, der war nur noch ganz leicht feucht, gut angetrocknet. Und den habe ich dann draußen vorm Geschäft angezündet und war echt erstaunt. Ich dachte, wow. Kein Kaugummi-Aroma, kein chemisches Duftstein, Duftspray-Aroma in der Nase, sondern wirklich Kaffee und Vanille. Wirklich so, wie er duftet, schmeckt er auch. Naja, und deswegen ist der Nobleman's Mixture ein Tabak geworden, den ich auch im Moment tatsächlich sehr viel rauche. Ein anderer Aromat, den ich auch sehr viel rauche, ist der Celtic Talisman von Samuel Gawith. Der ist nämlich auch wirklich so aromatisiert, dass er nach Kirsch und Vanille schmeckt und nur nach Kirsch und Vanille und nicht nach irgendwelchen Beimischungen oder komischen chemischen Noten. Auch ein sehr, sehr guter Aromat. Ja, und deswegen rauche ich im Moment wieder fast genauso viele Aromaten wie Nicht-Aromaten. Aber wer auch immer mal wieder in die Pfeife kommt, ist der Broken Flake von der Auenland Mixture von Faun tatsächlich. Aber wie ihr wisst, darüber habe ich ja in einer früheren Folge schon mal erzählt, der Broken Flake unterscheidet sich ganz massiv von den anderen Foundland-Tabaken. Der ist wirklich gut, eine Virginia-Burley-Perique-Mischung ohne zugesetztes Aroma bzw. naturnah aromatisiert. Ein sehr, sehr leckerer Tabak, den ich auch im Moment sehr, sehr häufig rauche. Und dann sind wir wieder am Ende eines Abschnitts angekommen und es geht gleich weiter mit dem nächsten Thema. Auf dem Cover seht ihr eine niegelnagelneue Peterson Bulldog Pfeife, die ich mir bei Smoking Pipes Europe bestellt habe. Beim Durchstöbern ist mir die aufgefallen. Ich hatte bisher noch keine Straight Bulldog Pfeife und ich mag eigentlich Bulldog Pfeifen sehr, sehr gerne von der Form her. Die hat mir zugesagt und Birgit hat sie abgelichtet, bevor ich sie jemals auch nur in Gebrauch genommen habe. Das heißt, ihr seht sie da niegelnagelneu liegen. Auf einem Buch, passend dazu, dass ich ja ganz oft beim Pfeiferauchen Bücher lese. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Ja, ich kann euch noch nicht sagen, wie sie sich raucht. Aber mal ganz ehrlich. Eine Pfeife, die man irgendwo kauft, lässt sich eigentlich immer gleich rauchen. Denn Pfeifen sind dafür gemacht, dass man sie rauchen kann. Und wenn ich immer so höre, ich habe eine neue Pfeife, die raucht sich sehr gut, dann denke ich, naja, mal ganz ehrlich, kann man den Unterschied zwischen einer 50-Euro-Pfeife und einer 350-Euro-Pfeife wirklich in der Eigenschaft, wie sie sich rauchen lässt, unterscheiden? Oder freut man sich einfach nur, dass man eine neue Pfeife hat und sagt deswegen, die raucht sich gut? Ich glaube eher Zweiteres. Denn man merkt an der Qualität einer Pfeife vielleicht, wie lange sie hält. Also zum Beispiel, ob sie lackiert ist und der Lack auf der Außenseite, wenn die Pfeife zu warm wird, Blasen schlägt. Daran erkennt man vielleicht eine etwas niedrigere Qualität. oder daran, wie schnell sie sich abnutzt oder wie schnell das Mundstück vielleicht kaputt geht oder irgendwie sowas. Das hatte ich mal bei billigerem Pfeifen, dass sich die Mundstücke in Wohlgefallen aufgelöst haben, aber an der Raucheigenschaft wird es ja nicht liegen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, sie raucht sich hervorragend. Ich finde die Optik der Pfeife sehr, sehr schön. Sie liegt wunderbar in der Hand und ich freue mich sehr, dass ich sie gekauft habe. Und dann möchte ich euch gerne von dem Besuch bei Pfeifen Huber erzählen. Es war so, dass ich zu einer Fortbildung, die eigentlich online geplant war, nach München musste. Und am Anfang, als ich erfahren habe, dass ich dafür nach München fahren muss, war ich gar nicht amused und gar nicht begeistert von dem Gedanken, jetzt den ganzen Aufwand zu machen, das Zugticket zu buchen, ein Hotel zu suchen, mich darauf einzustellen, dass ich jetzt 3 Tage in München bin und gar nichts anderes machen kann, als eben in München zu sein. Ja, irgendwie war ich nicht wirklich begeistert am Anfang und hatte mir gewünscht, dass es doch wieder online stattfinden könnte, weil ich dann zu Hause hätte bleiben können, es viel weniger zeitaufwendig gewesen wäre und viel einfacher aus meiner Sicht. Aber dann ist mir eingefallen, Moment, München, da war doch was. Da ist der Pfeifenhuber. Also wenn ich schon mal in München bin, könnte ich doch bei Pfeifenhuber vorbeischauen. Und dann habe ich noch gesehen, dass mein Programm am Freitagabend nur bis 17 Uhr ging und Pfeifenhuber bis 19 Uhr offen hat. Und dann habe ich gedacht, bingo, jetzt freue ich mich drauf. Und dann kam auch noch dazu, dass ich einen Freund, den ich aus dem 80s Child Forum kenne, den Mike, hallo Mike, gefragt habe, ob er an dem Tag vielleicht zufällig Zeit hätte, da auch mal hinzukommen, weil er nämlich aus der Nähe von München kommt. Und das hat dann auch noch geklappt. Also habe ich mich mit Mike beim Pfeifenhuber in München getroffen. Und das war ein Erlebnis, was ich so schnell nicht vergessen werde. Also der Laden ist gar nicht so groß, wie ich mir das von den Bildern her gedacht hätte. Er ist also kein riesiger, ausladender Laden, aber er ist wahnsinnig schön und sehr sauber und sehr ordentlich gestaltet. Die ganze Optik, wenn man dort reinkommt, ist einfach unheimlich glänzend, brillant, schön. Ja. Und dann kam so eine ältere Dame auf mich zu und fragte mich, was ich denn möchte. Und ich sagte, naja, ich komme aus Marburg, ich bin jetzt mal in München, ich habe auch bei Ihnen schon online bestellt, aber wenn ich schon mal hier bin, möchte ich auf jeden Fall eine Pfeife mitnehmen. Und dann war es so, dass parallel dazu noch jemand anderes zu Mike kam und Mike wusste schon genau, was er wollte. Er hatte schon sich eine Pfeife rausgesucht und war da relativ schnell entschlossen. Und ich habe lange überlegt und hin und her überlegt und die Dame hat mir dann verschiedene Pfeifen gezeigt. Und sie hat mir wirklich in allen Preisklassen Pfeifen gezeigt. Von der einfachen Korbpfeife für 30 Euro bis hin zur Dunhill für 600 Euro war alles dabei. Und letztlich habe ich mich für eine Pfeife entschieden, die ihr irgendwann auf einem anderen Cover sehen werdet. Eine Billard von Barling. Diese Marke war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Die sah aber so schön aus, dass ich dann letztlich mich für die entschieden habe. Und das war tatsächlich eine der kostengünstigsten Optionen. Für diese Pfeife wäre ich tatsächlich bereit gewesen, auch mehr Geld auszugeben, weil sie mir so schön gefallen hat. Aber ich war natürlich doppelt froh, als die dann nur, ich glaube, 85 Euro kostete. Also eine sehr, sehr schöne Pfeife. Sie hat mich sehr, sehr gut beraten. Sie hat genau zugehört, was ich will. Sie hat mir genau gezeigt, was ich wollte. Genau die Stilrichtungen, die mir gefallen haben. Und dann habe ich noch gesagt, und wenn ich dann schon mal hier bin, mir fehlen gerade ein bisschen die Transportmöglichkeiten für die Pfeifen, würde ich mir gerne noch eine Pfeifentasche kaufen. Dann hat sie mir noch eine schöne Pfeifentasche rausgesucht, beziehungsweise mehrere, zwischen denen ich mich dann entschieden habe und eine für 3 Pfeifen dann letztlich gewählt habe. Und, das habt ihr eben schon gehört, zu guter Letzt hat sie mir noch einen wunderbaren Tabak empfohlen, den Nobleman's Mixture, der mir bis heute noch sehr, sehr viel Spaß macht und den ich immer wieder und sehr gerne rauche. Ja, das war ein wunderbarer Besuch bei Pfeifenhuber, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schönes Erlebnis, was ich so schnell nicht vergessen werde. Danach waren wir dann noch auf dem Viktuarienmarkt in München, sind da ein bisschen rumgelaufen, haben die Pfeife dabei geraucht, unsere Raumnoten versprüht und uns gut unterhalten. Dann war ich noch in verschiedenen Läden da in München, unter anderem in einem Lush-Store. Ich weiß nicht, ob euch Lush was sagt. Das ist so ein tierversuchsfreier Kosmetikladen, der größte in ganz Deutschland. Da war ich dann auch noch und habe schön eingekauft für mich und meine Freundin. Und dann haben wir uns noch irgendwo hingesetzt und Kässpatzen, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, gegessen. Also einfach Käsespätzle, ja, mit selbstgemachten, gerösteten Röstzwiebeln, also ein ganz besonderes Erlebnis nochmal. Und naja, die Musik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig in München, zumindest in diesem Laden, sehr, sehr, sag ich mal, urige deutsche Blasmusik, jetzt nicht gerade mein Favorit. Aber was mich sehr gewundert hat, waren die Straßenmusiker in München. Mike hat mir erzählt, dass die Leute, die in München auf der Straße Musik machen wollen, zuerst vorspielen müssen bei der Stadtverwaltung, praktisch so eine Art kleines Casting durchlaufen müssen, damit sie dann dort vorspielen dürfen, also in der Stadt vorspielen dürfen. Und das merkt man. Die Qualität der Straßenmusik ist vergleichbar mit der in Wien. Also eine sehr, sehr hohe Qualität von Musikern, die da abliefern. Also ganz, 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 ganz toll. Und mir hat wirklich diese Kombination von klassischen Instrumenten oder von eher volkstümlichen Instrumenten mit einer aktuell relevanten, im Radio laufenden Musik gefallen. Also die spielen häufig zum Beispiel Leute, keine Ahnung, Lieder von Flow Rida oder so auf der, wie heißt das denn, C-Harmonika, Akkordeon, ja? Das fand ich zum Beispiel interessant. Dann war da eine kleine Gruppe von Künstlern, vielleicht so 5, 6 Leute, die haben dann von Xylophon über Geige und Cello bis hin zur Gitarre alles gespielt, das wunderbar kombiniert und ein tolles Erlebnis da abgeliefert. Da war eine Traube von Menschen rundherum, die zugehört haben, zu der ich mich auch dazugestellt habe. Das ist zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich gewesen, dass ich bei einem Straßenmusiker stehen geblieben bin und tatsächlich 10 Minuten zugehört habe. Normalerweise bin ich immer nur genervt von dem, was die da machen und denke, gibst dem ein bisschen Geld, damit er aufhört zu spielen. Also in Marburg zum Beispiel finde ich die Qualität der Straßenmusik schon sehr unterirdisch. Also was da so abgeliefert wird, ist eher im besten Falle erträglich, aber auf gar keinen Fall angenehm anzuhören. Das war ganz anders in München. Ja, also ein unvergessener Abend in München zusammen mit dem Mike und ich bin dann noch zu Fuß zu meinem Hotel zurückgelaufen, eine gute halbe Stunde lang. Das ging alles zu Fuß, mein Hotel lag da sehr zentral und es war einfach ein schöner Abend. Das wollte ich euch erzählen und daran wollte ich euch teilhaben lassen. Und jetzt noch eine kleine Buchempfehlung. Und zwar habe ich kürzlich ein Buch gelesen, wo ich eigentlich gar nicht so richtig Lust drauf hatte, weil es ein Sachbuch war. Bei Sachbüchern ist das bei mir immer so, ich denke immer, das wäre gut, die zu lesen. Aber so eine richtige Motivation kann ich zunächst nicht aufbauen, weil es schon so ein bisschen anstrengender ist, so ein Sachbuch zu lesen als einen schönen Roman. Man muss sich drauf einlassen, man muss ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Aber bei diesem Buch habe ich es mal wieder überhaupt nicht bereut, dass ich mich letztlich dazu durchgerungen habe, das Buch aufzuschlagen und durchzulesen. Und das Buch heißt Factfulness von Hans Rosling. Hans Rosling ist mittlerweile leider verstorben, das wird auch im Buch erklärt und beschrieben, dass er das Buch noch, naja, so halbwegs fertiggestellt hat und seine Kinder das dann zu Ende gebracht haben und veröffentlicht haben. Traurige Geschichte, aber Factfulness ist wirklich ein Buch, was sich lohnt zu lesen. Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, heißt das Buch. Das ist der Untertitel von dem Buch. Und es geht darum, dass wir die Welt in der Regel deutlich negativer und schwieriger wahrnehmen, als sie wirklich ist. Ich habe immer gedacht, das liegt vor allem an den Medien, dass die Medien vor allem Sachen in die Schlagzeilen bringen, die empörend, die aufreibend, aufwirbelnd, aufreizend, angstmachend sind, anstatt die Sachen zu erzählen, die vielleicht auch mal schön sind. Aber daran liegt es, wie ich jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, weiß, gar nicht nur, sondern es liegt tatsächlich an dem, was die Leute auch wissen wollen und hören wollen und an unserer Wahrnehmung. Und es war auch tröstlich zu hören, dass das nichts ist, was man einfach so verändern kann. Also wir Menschen neigen einfach dazu, Dinge, die gefährlich sind, Dinge, die uns Angst machen, Dinge, die uns Sorgen machen, mehr in den Fokus zu nehmen als Dinge, die gut sind. Das wird in dem Buch unter anderem erklärt, warum das so ist. Hat natürlich wie so oft einen evolutionären Hintergrund. Ne? Es war in der Vergangenheit natürlich wichtiger, Gefahrenquellen auszumachen, als die Sachen zu sehen, die gut laufen, weil uns das einfach das Überleben gesichert hat. Ne? Also das ist nur so ein Überthema. Es geht letztlich um mehrere Instinkte in der Wahrnehmung, die uns daran hindern, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und einen besonders interessanten Instinkt finde ich, naja, er nennt ihn so, es ist kein gottgemachter Instinkt, der irgendwie auf der Welt so existiert, das ist der Instinkt der Kluft. Das heißt, wir sehen bei vielen Dingen immer nur, wie krass die Unterschiede zwischen den Extremen sind, die einen bestimmten Sachverhalt beinhalten. Zum Beispiel die Kluft zwischen Arm und Reich. Ja? Also wir beobachten, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer schlimmer wird. Also es gibt immer mehr Superreiche auf der Welt und immer mehr Menschen, die unter dem Existenzminimum leben. Und das stimmt auch, ja. Also die Wahrnehmung stimmt. Wir sehen immer mehr Leute, die superreich sind und wir sehen, dass irgendwie ein riesiger Anteil des gesamten Weltvermögens in der Hand einer sehr kleinen Gruppe von Menschen sind. Und das lässt uns denken, arm und reich werden immer weiter auseinandergehen. Es wird immer ungerechter auf der Welt. Aber was wir nicht sehen, ist, dass zwischen diesen beiden Extremen die Mehrheit der Menschen lebt. So, was bedeutet das jetzt? Stellt euch mal so eine gaußsche Normalverteilung vor, ja? Und jetzt stellt euch vor, also die X-Achse wird von der gaußschen Normalverteilungskurve im Nullpunkt des Koordinatensystems links geschnitten. Das sind die ärmsten Leute der Welt, ja? Und das sind nicht viele, aber es gibt welche, die haben so wenig Geld, dass sie eigentlich kaum überleben können. So. Und dann ist auf der X-Achse, auf der rechten Seite, irgendwo weiter rechts, der Punkt, wo die Kurve die X-Achse berührt, wo die reichsten Menschen der Welt leben. Wo die reichsten Menschen der Welt, naja, die leben natürlich nicht auf der Kurve, aber wo sie da abgebildet sind, ja? So. Und jetzt ist ja der Großteil der Leute, ja, wenn die Gauss-Kurve ist ja so eine, hat ja so eine Glockenform, ist natürlich zwischen diesen beiden Punkten. Was bedeutet es also jetzt, wenn die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird? Das bedeutet, ärmer werden die Ärmsten nicht mehr. Das heißt, der linke Punkt verschiebt sich nicht, der rechte verschiebt sich auf der X-Achse nach rechts. Und dadurch gibt es immer mehr Menschen, die mit so viel Geld ausgestattet sind, dass sie gut überleben können. Jetzt muss man natürlich gucken, also das, was wir hier in Deutschland erleben, ist alles ganz, ganz weit rechts auf dieser Gauss-Kurve. Das ist sehr reich. Wir alle, selbst Leute, die bei uns Hartz IV bekommen oder arbeitslos sind, sind noch sehr reich im Verhältnis zu anderen Ländern. Aber der Anteil der Menschen von der gesamten Weltbevölkerung, die unter das Existenzminimum kommen mit ihrem Einkommen oder mit dem, was sie am Tag zur Verfügung haben, der wird tatsächlich immer kleiner. Es gibt immer weniger Länder, bei denen der Großteil der Menschen kaum überlebt, weil sie so arm sind, dass sie zum Beispiel nur $1 am Tag zur Verfügung haben, ja? Dass sie barfuß ihr Wasser mit einem Plastikeimer, den sie sich einmal im Jahr leisten können, ihr Wasser aus irgendeinem schlammigen Tümpel holen, ja? Diese Leute gibt es immer noch, aber es werden anteilsmäßig immer weniger. Und wenn man schaut, was so in den 70ern, wo ich groß geworden bin, was ich in der Schule noch gelernt habe, was so die Entwicklungsländer waren, ja, wo man von Entwicklungsländern gesprochen hat noch, tut man heute gar nicht mehr, das sind viel weniger geworden. Ne? Es gibt viel mehr Länder, die mittlerweile ein einigermaßenes Auskommen haben. Und das ist sowas, was man in den Nachrichten nicht vermittelt bekommt. Das war eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat. Aber es gibt noch weitere Beispiele. Und zwar den Instinkt der geraden Linie. Den finde ich auch sehr, sehr interessant, weil wir Menschen dazu neigen, wenn wir eine bestimmte Entwicklung sehen, immer davon auszugehen, dass die Entwicklung auch genau so weitergehen wird. Ja, das kann einerseits zur Unterschätzung, andererseits aber auch zur Überschätzung von Situationen führen. Bei der Corona-Pandemie zum Beispiel hat dieser Instinkt der geraden Linie am Anfang zu einer krassen Unterschätzung der Problematik geführt. Weil wir gesehen haben, es werden immer mehr Fälle, ja, aber es war am Anfang, so Ende 2019, noch keiner wirklich beunruhigt. Also keiner hatte wirklich Angst, dass da was Schlimmes draus wird. Ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich damals schon gesagt habe, als alle noch ganz entspannt waren, das wird eine weltumgreifende, riesige Problematik, die uns jahrelang beschäftigen wird. Das wird völlig explodieren. Das wird sich ausbreiten wie ein Lauffeuer und wir werden nichts, aber auch nichts dagegen tun können. Das war damals meine Prognose, die hat sich tatsächlich bewahrheitet. Aber zu dem Zeitpunkt waren viele noch entspannt, weil sie gesagt haben, naja, das wächst so ganz langsam, da kommt immer mal ein Fall dazu und da kommt noch einer dazu. Aber dass es ein exponentielles Wachstum ist, hat man vielleicht vom Verstand her begriffen, aber nicht instinktiv begriffen. Und da gibt es eine schöne Geschichte vom Auto, die mich sehr bewegt hat. Der sagte, dass er, da gab es die Corona-Pandemie noch nicht zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, dass er in, er ist auch Arzt übrigens, in Liberia war, als dort eine Ebola-Epidemie ausbrach. Und er sah, wie sich die Fälle von Tag zu Tag verdoppelten und rechnete mit dem Schlimmsten. Und jetzt kommt ein Beispiel für die Kurzsichtigkeit des gut gemeinten menschlichen Denkens. Das erzählt er wirklich in einer demütigen Art und Weise, wie er sich da geirrt hat. Denn er hatte an dem Abend, wo es in der Stadt, wo er gerade war, zu einer Verdopplung der Fälle gekommen war, den Bürgermeister angerufen und gesagt, wir müssen dringend was unternehmen, sonst explodiert die Geschichte hier ganz massiv. Der Bürgermeister fragte, was ich tun könnte, wäre zum Beispiel Straßensperren erstellen, damit keiner mehr in die Stadt kommt. Das heißt, die Stadt abriegeln. Soll ich das tun? Und der Autor sagte zu ihm, bitte mach das, wir müssen dringend was unternehmen. Und das ist dieser Instinkt jetzt nicht der geraden Linie, sondern der Instinkt der Dringlichkeit. Ja? Dass man das Gefühl hat, da ist ein Problem und ich muss sofort handeln. Und das hat dazu geführt, dass Frauen, damit ihre Kinder zur Schule gehen können in diesem Land, dafür gesorgt haben, dass diese Kinder zusammen mit den Müttern auf kleinen Booten übers Meer, weil die Straßen ja gesperrt waren, an den Strand gebracht wurden, damit sie von da an in die Schule gehen konnten. Und dabei sind unheimlich viele kleine Kinder tödlich verunglückt. Ja, sind also auf dem Meer in diesen kleinen, völlig überteuerten, von irgendwelchen Halsabschneidern angebotenen Schiffen untergegangen, ertrunken. Und als dann der Autor am nächsten Tag davon hörte, dass da so viele Leute gestorben sind, hat er sich furchtbar gegrämt, weil er diese Möglichkeit, dass es Leute geben würde, die sich über diese Sperren irgendwie hinwegsetzen würden, um versuchen, ihre Kinder irgendwie zur Schule zu bringen, einfach nicht im Kopf hatte. In seiner guten Absicht, die Stadt abzuriegeln, hat er also unwissentlich ganz viele Menschen das Leben gekostet. Und er sagt, dass er sich bis heute dafür grämt und schämt und sich Vorwürfe macht. Fand ich sehr, sehr mutig von dem Autor, das zu veröffentlichen, ja, dass er da so eine im Nachhinein Fehlentscheidung getroffen hat. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ein anderes Beispiel für den Instinkt der geraden Linie ist auch, das ist aber jetzt, ne, das andere war der Instinkt nicht der geraden Linie, sondern der Dringlichkeit, den ich da jetzt noch mit reingebracht habe. Aber ein anderer Instinkt führt zum Beispiel dazu, dass wir denken, oh Gott, wenn die Weltbevölkerung so weiter wächst wie jetzt, dann wird bald alles explodieren und die Menschheit wird überhaupt keinen Platz mehr haben zum Leben. Da ist es übrigens so, übrigens diese Sachen, die ich hier sage, basieren tatsächlich auf Fakten, die man auch im Internet nachschauen kann. Wenn ihr das Buch lest, werdet ihr die Faktenquellen erfahren, also falls ihr das Buch Factfulness euch zur Brust nehmen solltet. Na, auf jeden Fall zeigte sich in der Entwicklung der Weltbevölkerung, dass die nicht immer so weiter ansteigen wird, wie es im Moment ist, sondern es zeichnet sich jetzt schon ab, dass eine kleine Wende passiert, dass es immer weniger Wachstum wird und man geht davon aus, dass sich die Zahl auf gar keinen Fall, die Zahl der Weltbevölkerung so massiv weiter erhöhen wird wie bisher, sondern langsamer anwächst und sich irgendwann einem Wert annähert, so um die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 12 Milliarden. Ja, also das wird nicht exponentiell explodieren. Das kann man mathematisch gut nachvollziehen, wenn man sich diese Kurven, die in dem Buch drin sind, anschaut. Und das sind einfach so ein paar Sachen, die mich getröstet und beruhigt haben. Ja, es gibt noch viele weitere Instinkte, die in dem Buch benannt werden. Der Instinkt des Schicksals, der Verallgemeinerung der einzigen Perspektive, der Schuldzuweisung, übrigens auch ein ganz, ganz schlimmer Instinkt, ne? Man sucht immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert, jemanden, der schuld ist. Das ist überhaupt nicht sinnvoll, jemanden Schuldigen zu suchen, sondern es ist immer viel sinnvoller, nach Lösungen zu suchen. Das wissen wir alle, aber da wird nochmal genau praktisch aufgearbeitet, warum wir dazu neigen, immer einen Schuldigen zu suchen, wenn irgendwas schief läuft. Auch sehr, sehr schön. Ja, und insofern kann ich dieses Buch tatsächlich sehr empfehlen. Also wenn ihr mal wieder ein schönes Sachbuch lesen wollt, was sich übrigens wunderbar liest. Also es liest sich überhaupt nicht langweilig oder anstrengend. Es liest sich wirklich wie ein Comic. Man kann es einfach durchblättern. Es ist ein richtiger Page-Turner. Es macht richtig Spaß, das zu lesen. Und es sind am Ende auch immer so von jedem Kapitel, wo so ein Instinkt, er nennt es ja immer einen bestimmten Instinkt, der uns zur falschen Wahrnehmung treibt, aufgearbeitet wird, sagt er nochmal, wie man diesen Instinkt oder das, was man daraus gelernt hat, jetzt in die Praxis für sich selber ins tägliche Leben umsetzen kann und worauf man achten kann, damit einem das die Wahrheit nicht so sehr verzerrt. Die Wahrheit, naja gut, die Wahrheit gibt es ja nicht, die objektive Wahrheit, aber seine eigene Wahrnehmung nicht zu sehr verzerrt, sodass man die Welt nicht in ihrer Katastrophalität und in ihrer Schwierigkeit völlig überschätzt. Ja, diese kleine Buchempfehlung. Das war's für heute, für die heutige Folge. Damit möchte ich heute schließen. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder häufiger hören, beziehungsweise ihr mich hört. Ich höre euch ja nicht, aber ich kriege immer wunderbare Zuschriften und ich habe schon ganz viele Fragen bekommen. Wann geht's weiter? Wann kommt die nächste Folge? Was ist da los bei euch? Ich freue mich, dass es endlich weitergeht und ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Und ich wünsche euch den perfekten Smoke und natürlich alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.